Deutschlandfunk Kultur Tonart Rubrik Klassik.
Wenn heutzutage neue Konzertsäle geplant und gebaut werden, dann streben Bauherren und Architekten an, beste Klangerlebnisse an jedem Platz zu garantieren. Und sollte es unter bestimmten Umständen doch nicht funktionieren, dann kann immer noch die Verstärkertechnik oder eigene Akustikspezialisten, die können dann noch helfen. In der Antike oder im Mittelalter gab es diese Hilfsmittel noch nicht. Trotzdem haben sich damalige Baumeister, Komponisten und Musiker natürlich schon mit dem Klang von Konzerträumen und vor allem mit dem Klang von Kirchen beschäftigt. Wie sie das gemacht haben, das war jetzt Thema einer Online-Tagung, organisiert von der musikwissenschaftlichen Abteilung der Uni Mainz. Simon Schomecker hat das Ganze gehört und erfasst die Ergebnisse der Tagung für uns zusammen.
Die Cappella Palatina im sizilianischen Palermo. Seit 2015 zählt sie zum Weltkulturerbe, vor allem wegen ihrer reichen Verzierungen aus Blattgold und Holz. Besonders das Gewölbe wurde aber nicht nur optisch, sondern für Musikdarbietungen auch akustisch verfeinert. Thomas Dittelbach ist Professor für Kunstgeschichte an der Universität Bern. Er deutet auf die Gewölbekuppeln. Darin befinden sich abnehmbare Deckel. Sie geben konkave, also nach innen gewölbte Holzmodule frei.
Dabei wirken die in sich schwingenden, konkaven Holzmodule des Gewölbes wie Helmholtzsche Resonatoren. Der Nachhall konnte verlängert, das Volumen verstärkt werden. Die Konstruktion der einzelnen Module aus zusammengeleimten, millimeterdünnen Buchholzleisten lässt an Handwerker denken, die im Instrumentenbau und speziell im Bau von Lauten geschult waren.
Musik und Sakralarchitektur beeinflussen sich seit den Anfängen der christlichen Kirche gegenseitig und das zwischen Orient und Okzident. Da sind sich diverse Forschungsbereiche einig. Die Cappella Palatina entstand ab 1132 unter Normannenkönig Roger II. Er wollte in der Kirche die auf Sizilien vorherrschende byzantinische Gottesdienstordnung mit der römischen symbolisch zusammenführen. Das zeigt sich auch in den Resonatoren. Christine Stefan Caisis lehrt christliche Archäologie und byzantinische Kunstgeschichte an der Universität Mainz. Sie erinnert sich.
Ich war einmal während der Restauration der Hagia Sophia in Thessaloniki auf einer der Emporen und da wurden mir umgestülpte Amphoren gezeigt, die in den Boden der Emporen eingelassen waren. Also ich denke, dass solche Ingenieurssysteme dann überschwappten in den Westen und auch da aufgenommen wurden.
Der Innenraum der Cappella Palatina wird dominiert von einer mächtigen Mittelkuppel. Große Glasfenster an den Wänden und ein Christusbild in der Mitte fallen darin auf. Diese Konstruktion ist ebenfalls den orthodoxen Kirchen im byzantinischen Raum entlehnt. Gläubige sollten ihren Blick beim Singen zur tageslichterfüllten Kuppel richten. Das belegt eine Inschrift in der ehemaligen Pantokrator-Klosterkirche in Istanbul. Gesang hat seit dem 4. Jahrhundert einen hohen Stellenwert in der christlichen Kirche. Im Laufe der Zeit schrieben Komponisten unzählige Vokalwerke. Forscherinnen und Forscher nehmen heute an, dass diese Musik schon damals an die Räume angepasst war, in denen sie erstmalig erklingen sollte. Ein Team um den Londoner Musikwissenschaftler Spiridon Antonopoulos hat ein besonderes Experiment gestartet.
The 8 selected churches include the aforementioned Achiropietos.
Wir haben verschiedene byzantinische Kirchen klanglich vermessen. Das waren sowohl Kathedralen der Antike als auch kleinere Kirchen aus der Spätphase des Byzantinischen Reichs, also aus dem 14. Jahrhundert. In den Räumen haben wir Lautsprecher und Mikrofone aufgestellt und Musik aus unterschiedlichen Epochen abgespielt. In the form of a logarithmic sine sweep, played through loudspeakers set up in the church and captured by microphones.
It's very clear that this rhythmic profile would be entirely lost in a space with more than two or three second acoustic
Anhand der Nachhallzeit konnten wir feststellen, dass ältere Stücke mit simpleren Melodien und Rhythmen in den großen Kathedralen gut wirkten. Spätere, komplexere Stücke wiederum klangen in den kleineren Kirchen meist besser. Aber diese Tatsachen alleine reichen noch nicht für wasserdichte Forschungen. Dafür brauchen wir einfach noch mehr Daten. Damit wollen wir dann auch schnell weitergehen. Wir möchten nämlich herausfinden, ob bestimmtes Liedrepertoire in Vergessenheit geriet, wenn der ursprüngliche Aufführungsort irgendwann nicht mehr existierte. Certain repertories did flourish or die out.
Der Zusammenhang von Architektur und Musik zeigt sich sogar im Außenbereich historischer Kirchen. Der Berliner Kunsthistoriker Christian Freigang nennt als Beispiel das Geläut von Notre-Dame in Paris, das sich in seinen Anfängen auf den mächtigen Nordturm konzentrierte.
Schon zu Anfang des 14. Jahrhunderts tönten von hier 8 Glocken, ergänzt durch ein Geläut von 6 Glocken im Dachreiter über der Vierung. Um 1430 wuchs das Geläut ein weiteres Mal, indem die beiden Bourdons, also die Großglocken Marie und Jacqueline, in den Südturm kamen.
Das hatte ein sehr breites und differenziertes Klangbild zur Folge, optisch ergänzt durch die prächtige Westfassade mit ihren großen Portalen. Die 6 kleinen Glocken im Dachreiter dienten derweil als Chorgeläut.
Während der Chor sein eigenes Geläute besaß, richteten sich die lauten Glocken der Westfassade nachdrücklich zur Stadt. Eine identitätsstiftende, kommunikative Funktion, was durchaus nicht immer so ist an allen vergleichbaren Bauten.
Sagt der Berliner Kunsthistoriker Christian Freigang über die Akustik der Glocken in der berühmten Pariser Kirche Notre-Dame. Eine Tagung an der Universität in Mainz hat die Akustik in mittelalterlichen Kirchen und auch die Glockenakustik dort untersucht.